Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es scheint mir, es gibt einfach Anbetungslieder, die sind zeitlos. Die sind so gesegnet. Ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, aber ich hatte so einen Moment, wo ich irgendwie einfach nur bei Gott war, wo ich nicht mehr so irgendwie über irgendwas anderes nachgedacht habe. Wie herrlich ist das? Wir beenden diesen Monat der Dankbarkeit, den wir ja mit dem Erntedank-Gottesdienst gestartet haben. Und wir haben, wenn ich richtig zähle, den 5. Sonntag. Und ich habe es überschrieben, dankbar in allen Umständen. Das ist aber nicht meine Idee, sondern das ist die Idee von Paulus. Und ich lese uns aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 28. Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Grüßt alle mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief vorgelesen wird allen Brüdern und Schwestern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ja, Paulus, wow, ich meine, wenn wir das mal so ernst nehmen und auf uns wirken, lass mich sagen, das ist aber eine Menge, Paulus. Also du hast eine lange To-Do-Liste geschrieben, ja. Das sind ja eine Menge Appelle und Aufforderungen hier. Okay, das soll ich machen, das soll ich machen, das soll ich machen, das soll ich machen. Also alle Zeit fröhlich sein, ohne Unterlass beten, dankbar sein in allen Dingen, den Geist nicht auslöschen, prophetische Rede nicht verachten und so weiter bis hin zu, und dieser Brief soll überall vorgelesen werden. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, sind das 7 plus 3, 10 Appelle, einfach so nacheinander. Ist das nicht ein bisschen viel, Paulus? Kann man das denn, und wie kann man das denn leben? Ich meine, es war ihm ja auch immer wichtig, dass man das wirklich lebt, ja, so von innen raus, so substanziell, also nicht nur so äußerlich und okay, abrattern und das soll ich machen und das soll ich machen. Wenn man sich dann das mal so vor Augen führt, dann stellt man fest, okay, bei diesen vielen Appellen ist aber auch eine Menge davon die Rede, was Gott tut. Und das tut richtig gut, ja. Also das muss man auch sich mal genau vor Augen führen, auf sich wirken lassen, was denn Gott tut. Vers 23, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, Geist, Seele und Leib, okay. Dann ist ja also hier auch eine Menge, was Gott für uns tut, sodass das irgendwie wirklich passieren kann. Dass es wirklich geschehen kann in unserem Leben. Und dann ist ja die Rede davon, dass Jesus Christus kommt, also dass er sichtbar erscheinen wird. Auch das ist ja was, was uns enorm bestärkt in diesem Vorhaben hier, so zu leben. Und dann heißt es, treu ist der, der euch ruft. Er wird es auch tun, okay, ein bisschen geheimnisvoll. Jetzt ich oder er? Also wer macht jetzt was? Er wird es auch tun. Und dann 28 ist ja nicht irgendwie eine religiöse Schlussformulierung, wo man dann irgendwie denkt, ah, das ist so der Schlusssegen und ah, jetzt gibt es gleich den Kaffee endlich, sondern das ist ja auch eine kräftige Zusage. Also der Paulus hat das nicht so geschrieben wie so eine Formel, dass man schon an das Nächste denkt oder so, sondern die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das ist ein Wort der Kraft, ein Wort des Segens. Und das alles gilt auch jetzt, hier und heute. Die Gnade, dass Christus sich uns geschenkt hat als ganze Person, dass er sein Leben für uns gegeben hat und dass er im Geist wirklich präsent ist und da ist. Und das sei mit uns, das dürfen wir empfangen. Es ist natürlich schon so, dass Paulus hier so ein Idealbild malt mit diesen ganzen Appellen. Ein Idealbild von Christsein, aber wir können auch sagen, so eine Zielformulierung, etwas, okay, da sollten wir hineinwachsen zu Menschen, die dankbar sind in allen Umständen, die eine Freude kennen, die tiefer ist als nur Happy Clappy und die ohne Unterlass beten. Wir wollen uns das nachher noch mal ein bisschen anschauen, wie ich das so verstehe, wie ich das deuten kann. Denn das ist schon was, was man auch leben kann, wo man so hineinlebt. Und wieso geht das überhaupt? Nun, es gibt so ein zentrales Ereignis. Es gibt so einen Startpunkt für uns als Gläubige und das ist die Taufe. Und das ist das, was wir heute feiern. Nun ist es ja nicht so oder sehr selten, dass wir Jesus Christus kennenlernen, also mit vollem Bewusstsein, eben nicht als Baby oder so, sondern wo wir schon denken können, wo wir schon entscheiden können, wo wir uns auch für Gott entscheiden können. Nun ist es ja nicht so, dass es, also meistens ist da ein zeitlicher Versatz drin. Wir durften Christus erkennen, wir haben uns ihm dann ausgeliefert, weil er hat sich uns geschenkt und dann irgendwann ein bisschen später kommt die Taufe. Aber das hat so mehr organisatorische Gründe oder auch Erkenntnisgründe. Und heute ist Taufe von drei lieben Geschwistern. Und die allermeisten hier im Saal sind auch irgendwann mal irgendwie getauft worden. Gestern in dem Vorbereitungsseminar habe ich ihnen nochmal zugesprochen, weil sie sind natürlich nervös. Aber ich habe gesagt, wenn ihr nachher euer Zeugnis gebt, die freuen sich alle hier. Und die wissen auch alle, also so gut wie alle, wissen auch, wie sich das anfühlt. Die haben auch mal ihr Zeugnis gegeben und waren auch mal nervös, als sie vor der Gemeinde gestanden haben. Aber ich konnte sie auch nicht entlassen aus ihrem Bekenntnis. Denn wir werden immer auch getauft aufgrund des Bekenntnisses unseres Glaubens. Das ist eine persönliche Sache. Nun, also wie ist es? Was ist da eigentlich passiert durch die Taufe? Und das Interessante ist, da passiert ganz viel in der Taufe und ganz das alles begreifen wir oft gar nicht, wenn wir getauft werden. Sondern das entfaltet sich so mit der Zeit, so wenn wir mit Gott leben und wenn wir wachsen und wenn wir uns immer mehr kennenlernen, auch die Abgründe unserer Seele und unsere schlechten Gewohnheiten und auch nochmal andere schlechte Gewohnheiten, die man am Anfang nicht so erkannt hat. Und wenn wir mit der Zeit immer mehr Christus erkennen, wie gewaltig und groß seine Liebe wirklich ist, so auf diesem Weg, dann entfaltet sich das immer mehr, dass wir leben, was wir eigentlich sind. Das, was Paulus hier beschreibt von Christsein, das ist eigentlich, ja, werdet doch das, was ihr seid. Das klingt ein bisschen trickig, aber es ist, so ist die Schrift, so ist das mit Gott. Also Gott gibt uns einen riesen Vorschuss, er gibt uns etwas und er gibt uns ein Ziel, wo wir hinwachsen und er sagt irgendwie, aber ihr seid es auch schon so keimhaft und entfaltet das mal. Ihr seid nämlich in die Wirklichkeit eines neuen Lebens getreten und das geschieht ganz massiv durch die Taufe. Römer 6, 1 bis 4, einige Verse dazu. Römer 6, 1 bis 4. Was folgt nun daraus, schreibt Paulus? Nun, aus Zeitgründen kann ich jetzt nicht die ganzen Kapitel Römer davor vorlesen, obwohl das herrlich wäre, denn da ist so viel beschrieben, was Gott alles für uns getan hat, wie sehr wir es nötig hatten und was Gott für uns getan hat. Was folgt nun daraus? Etwa, lasst uns der Sünde treu bleiben, damit die Gnade umso größer werde. Okay, also wenn die Gnade Gottes so groß wird, weil er uns die Sünde vergibt, dann könnte man ja denken, okay, dann sündige ich erstmal richtig kräftig noch, dann wird ja Jesus noch mehr verherrlicht, weil er ja noch mehr vergibt. Ein Gedankengang, auf den Paulus sich also hier irgendwo einlässt, interessant, und er sagt einfach mal, Vers 2, gewiss nicht. Oder andere Übersetzungen sagen, das sei ferne. Und ich möchte es mal ein bisschen krass sagen, sag mal, habt ihr es noch nicht begriffen? Weil ihr habt doch jetzt ein neues Leben und ihr liebt doch jetzt Jesus und ihr lebt doch jetzt für Jesus und ihr habt doch irgendwie verstanden, dass Sünde kaputt macht, oder? Beziehung kaputt macht zu euch selbst, zu anderen Menschen und ja, zu Gott. Deswegen, also nein, das wollen wir doch gar nicht mehr und das wollen wir doch von Herzen gar nicht mehr, weil wir doch Christus erkannt haben und weil wir erkannt haben, wie zerstörerisch Sünde ist. Wir, die wir für die Sünde tot sind, wie sollten wir noch in ihr leben können? Oder wollen. Die Macht der Sünde, das Zerstörerische, was es auch immer noch gibt, bis Christus wiederkommt. Und wir, die wir wirklich Christus erkannt haben, wir haben doch einen festen Entschluss getroffen. Also ihr dokumentiert das heute durch euer Bekenntnis und die Taufe. Und die allermeisten hier im Saal haben das auch schon mal, sind diesen Schritt schon gegangen. Und von daher ist es auch so ein Taufgottesdienst immer eine Erinnerung für uns alle. Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden also mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in der Wirklichkeit eines neuen Lebens unseren Weg gehen. Das ist der Weg der Nachfolge, das ist der Weg des Christen. Und ich sag mal, weniger gibt es eigentlich auch nicht. Ja, aber ich kenne so welche. Ja, ich kenne auch so welche. Aber von der Bibel her ist es eigentlich nicht so gedacht. Und von Jesus Christus her ist es auch nicht so gedacht. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Ich bin verbunden mit Christus. Also es hat ein bisschen was von Hochzeit. Ihr seht auch ein bisschen so aus. Ein Bund schließen, öffentlich das Bekennen. Ich glaube mit dem Herzen und ich bekenne es mit dem Mund. Das ist Christsein. Und der Entschluss, ich will nicht mehr in der Sünde leben. Die Macht der Sünde, die mich gekettet hat, ist zerbrochen. Das glaube ich. Ja, okay, und manchmal kriege ich es aber noch nicht so ganz hin. Okay, dafür haben wir ja Zeit. Da haben wir einen gnädigen Gott. Er wird uns entwickeln. Ich komme zurück zum Thema Dankbarkeit. Nun, dankbar in allen Umständen, Paulus, das ist eine Herausforderung. Das müssen wir ganz ehrlich so sagen. Und der absolute Härtetest für Dankbarkeit in allen Umständen ist, dankbar zu sein im Leiden. Das dürfen wir einfach nicht jetzt nur mal beiseite schieben, denn das führt auch zu merkwürdigen Formen des Christseins. Dankbar sein im Leiden, geht das? Nun, bevor wir also zurückkommen zum 1. Thessalonicher, möchte ich uns zwei Verse aus Römer 8 vorlesen. Da hat Paulus geschrieben: Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wow. Es gibt eine Herrlichkeit und die dürfen wir als Gläubige schon manchmal schmecken, so ein bisschen. Also mir ging das gerade so, wir erheben dich, Herr. Also ich weiß nicht, wie es dir ging und das ist ja auch nicht immer automatisch so und wir sind ja auch nicht immer so im gleichen Zustand, aber das ist die Kraft, die Gott uns gibt, dass wir etwas empfinden dürfen von der Herrlichkeit Gottes. Und der Himmel, das wird Herrlichkeit Gottes sein, pur und die ganze Zeit und ohne, dass da nochmal irgendwas dazwischen kommt von Sünde, Versuchung, Anfechtung und Leid. Jetzt leben wir so irgendwie in beiden Dimensionen. Wir sind in der Wirklichkeit des neuen Lebens und ja, wir gehen auch noch durch Leiden. Auch wir Christen gehen durch Leiden, weil auch wir noch in dieser Welt sind, die einfach defekt ist. Man muss es mal so sagen, diese Welt ist defekt. Und die ganze Schöpfung ist kaputt gegangen, weil wir Menschen gesündigt haben. Die Schöpfung sehnt sich danach, auch erlöst zu werden. Wir haben uns an vieles so gewöhnt, Tiere fressen andere Tiere und so weiter. Und ich will jetzt gar nicht so viel erzählen von Plastik in den Ozeanen. Und also das ist ja jetzt, es ist ja gerade sehr präsent, so die letzten Jahre, und wird immer präsenter. Wie viel haben wir kaputt gemacht? Und die Schöpfung, die sehnt sich mit uns Gläubigen nach dieser vollständigen Erlösung, die kommen wird, wenn Christus sichtbar erscheint. Und ja, es gibt Leiden auch im Leben von Christen, ja klar. Wir sind da nicht rausgenommen, wir sind noch nicht im Himmel. Wir leiden, weil wir einen lieben Menschen verloren haben. Wir leiden an Krankheiten. Wir leiden an dem Verlust eines Arbeitsplatzes. Ja, es gibt das und das ist schmerzhaft. Was Paulus hier macht, ist schon auch herausfordernd. Er legt es auf eine Waage. Und wenn wir richtig leiden und wenn es schwer ist und wenn wir Schmerzen haben, und das dürfen wir dann Gott auch klagen und da dürfen wir ihn um Hilfe bitten und dürfen wir andere um Fürbitte bitten, das sollten wir wirklich alles tun. Wir sollten das nicht einfach verdrängen. Aber was Paulus hier macht, ist, dass er sagt, wenn dein Leiden, wenn das so auf der Waagschale liegt und ja, das ist schwer für dich, ja, dann vielleicht ist es möglich, dass du den Blick mal auch auf Gott und auf seine Herrlichkeit richten kannst. Ja, auch jetzt schon hier, im Geist, im Gebet. Dann ist es so, wenn du diesen Blick mal abwenden kannst für einen Moment, wenn du mal auf Jesus schaust und seine Herrlichkeit, dann kann es sein, und er sagt, das ist letztendlich so, dann neigt sich die Waage, dann gibt es etwas, das ist gewichtiger als das Leiden. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist dieser wunderbare Jesus, der uns liebt, der uns anschaut, der bei uns ist, der mit uns leidet. Er wurde Mensch. Gott hat nicht einfach vom Himmel her irgendwo ein paar richtige Sätze geschrieben. Er ist mit uns drin. Und mitten im Leid kann man Herrlichkeit erleben. Ich kann das bezeugen. Und ich sage damit nicht, dass diese Leidenszeiten leicht waren oder schön waren. Nein, 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 die waren schwer. Aber die Herrlichkeit Gottes mitten im Leiden. Und so kann sich die Waage dann verschieben. Also Paulus sagt, wenn wir es vom Ende her betrachten, dann wird alles Leid, was wir erlebt haben, leichter gewesen sein im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben. Am Ende mag es 70 Jahre sein, 90. Am Ende ist das alles klein. Was für eine Sichtweise. Deswegen können wir dankbar sein in allen Umständen. Und manchmal gehen wir so einen Weg von einer Aufforderung, wo wir denken, so, aber nee, jetzt wirklich? So. Und dann ist es eben ein Weg der Verwandlung, den wir gehen als Gläubige. So nach und nach verstoffwechselt sich das in uns, in unserem neuen Menschen. Und wir können wirklich zu solchen Menschen werden, die dankbar sind in allen Umständen. Das geht nur durch die Verbindung mit Jesus und dass wir diesen Zustrom konkret seiner Gnade, seiner Fürsorge, seiner Barmherzigkeit erleben und auch suchen und darum bitten, Herr, erbarm dich über mich, erbarm dich über uns. Und so möchte ich zurückkehren zu dem Thessalonicher Text, um das nochmal anzuschauen, was Paulus hier so als Ideal beschreibt, alle Zeit fröhlich. Es gibt eine Freude, das ist mehr als Happy Clappy. Das ist eine Freude, die genährt ist vom Heiligen Geist in uns. Das ist ein Teil der Frucht des Geistes. Eine tiefe Freude. Wie kann man fröhlich sein im Leid? Ja, weil Gott mit mir ist. Weil Gott da ist. Weil er mich versteht. Weil er mir keine Vorwürfe macht. Weil er schon an der Lösung arbeitet. Und ja, es dauert uns meist zu lang. Aber Gott ist geduldig und ist gnädig. Von daher gibt es eine tiefe Freude mitten im Leid. Er verwandelt uns. Geist, Seele und Leib. Und das Ganze geht so von innen nach außen. Das ist auch wichtig, von innen nach außen. Zuerst wird unser Geist erneuert. In der Wiedergeburt. Unser Geist wird quasi auferweckt. Wir sind gläubig. Wir haben Kontakt mit Gott. Das ist die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Und dann wird unsere Seele erneuert nach und nach. Unsere Motive, unsere Gedanken. Unsere Wünsche, unsere Ziele, das wird so mit der Zeit geheiligt. So wie wir so mit Gott leben, wird das geheiligt. Auf einmal werden Dinge, die uns früher so wichtig waren, werden unwichtiger. Weil die waren auch irgendwie sehr ich-bezogen. Und so nach und nach wird uns wichtiger, dass es anderen auch gut geht und dass wir anderen helfen können. Und wir haben eine Freude darin. Wir erleben, dass Geben seliger ist als Nehmen. Das haben wir letzte Woche hier gehört. Und das Ganze wirklich innerlich so gedeckt. Also wir sind auf dem Weg. Ja? Ich weiß nicht, wo du stehst, aber durch das Wirken des Geistes ist Gott dabei, dich da hinein zu verwandeln, sodass das eben nicht eine To-Do-Liste ist, die ich schaffen muss, sondern ja, danke Jesus, du machst es in mir. Lasst uns da ganz ehrlich sein, aber lasst uns das Ziel auch nicht aus dem Auge verlieren und sagen, Herr, da möchte ich hinwachsen. Dankbar sein in allen Umständen. Und dann ohne Unterlass zu beten. Wow. Also dieser Vers hat die Christenheit schon immer und immer wieder beschäftigt. Was ist denn das? Beten ohne Unterlass. Also mir ist irgendwie wichtig, dass das nicht spleenig ist. Also ich habe da auch schon Auslegungen gehört, wo ich dachte, nee, komm. Das kannst du ja gar nicht leben. Ich meine, man hat ja auch so seine Verantwortlichkeiten, oder? Die soll man ja auch ordentlich leben. Auf der Arbeitsstelle oder die Erziehung der Kinder oder. Die Nachbarn und gerade wenn Leute geistlicher werden, werden sie im Regelfall liebevoller und selbstloser. Das ist eigentlich das höchste Kennzeichen von Geistlichkeit. Aber trotzdem steht hier, betet ohne Unterlass. Ich möchte so meine Gedanken dazu sagen. Ich glaube, dass es bedeutet, der Kontakt zu Gott reißt nicht ab. Von seiner Seite ist das klar. Er möchte nicht, dass der Kontakt abreißt. Beten ist Kontakt mit Gott. Und von seiner Seite ist es immer da. Ist es immer da? Ja, es ist immer da. Spüren wir das immer? Nein. Auch das wäre eine merkwürdige Verdrehung und Übertreibung. Dann bringen wir Leute in eine komische Situation. Nein, es gibt auch Zeiten der Verborgenheit Gottes. Und er ist aber trotzdem da. Das Massivste war Jesus am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin davon überzeugt, dass Gott, der Vater, ihn nicht verlassen hat. Aber er hat hier einen Schrei ausgerufen, weil er hat es da so empfunden. Die Sünde lag auf ihm. Und auch wir, und zwar nicht nur wegen Sünde, erleben Zeiten, wo wir Gott nicht so stark spüren. Wir müssen das ehrlich sagen, weil sonst werden wir komische Menschen. Aber häufig dürfen wir seine Gegenwart spüren und diese tiefe Gewissheit haben, er ist da. Und beten ohne Unterlass, das heißt, das hat so viele Ebenen. Es gibt natürlich wirklich das Beten, was wir meist Beten nennen. Wir sprechen mit Gott. Wir beten das Vaterunser oder wir beten Psalmen oder wir beten frei. All das, warum sollten wir uns hier irgendwas wegschieben, sagen, nee, das ist aber irgendwie kein gutes Beten. Wir dürfen all so beten. Aber mehr als das, wir dürfen einfach sein in der Gegenwart Gottes. Wir können uns Lobpreismusik anmachen, Anbetungsmusik, Instrumentalmusik. Wir können spazieren gehen, wir können die Schöpfung anschauen und Gott danken und einfach mal trotz Klimawandel sagen, danke Gott, dass es noch so gut funktioniert. Danke, dass du es so schön grün gemacht hast. Aktive Gebetszeiten. Dann Gebetszeiten während der Arbeit, wie jetzt. Ja, zwischendurch mal auf Jesus schauen. Jesus ist da. Und dann, ich nenne es gern nonverbale Gebetszeiten, weil wir müssen nicht immer so sprechen. Wir können auch einfach mal genießen, die Gegenwart Gottes. Meditieren, sagen manche. Ich weiß, für manche ist das so ein schwieriger Begriff, aber einfach mal Gott betrachten. Auf sich wirken lassen, aktiv. Weil in diesen Zeiten, das heißt beten ohne Unterlass, wir lassen den Kontakt nicht abreißen, wir leben in Kontakt mit Gott. Ja, sogar wenn wir andere Dinge zu tun haben, ist er aber da und ist er für uns. Und er ist für uns. Ja, wie auch, wenn ich gerade einen furchtbaren Gedanken hatte und jemanden nahezu verflucht habe in Gedanken, ja, dann ist er immer noch für uns. Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Er ist immer noch für uns. Und dann können wir das korrigieren. Können wir sagen, ja, Herr, ich brauche dich. Ja, und wir sind natürlich Pfingstgemeinde. Es gibt diese Gabe, in neuen Sprachen zu beten oder Zungenreden, wie immer man das jetzt übersetzt. Aber auch das ist natürlich ein Hilfsmittel, ohne Unterlass zu beten. Wobei das auch nicht bedeutet, dass wir die ganze Zeit in neuen Zungen am Ende noch laut beten. Na was? Nein. So ist es sicherlich nicht gemeint. Aber es ist eine Gabe von Gott, die das auch unterstützt. Ich habe das auch gerade in der letzten Woche erlebt, wo ich so eine Situation hatte, wo ich Angst bekam. Und ich habe einfach innegehalten und es war nicht in meiner Gebetszeit zu Hause, es war unterwegs und ich habe gebetet und ich habe in Sprachen gebetet und Friede Gottes kam. Friede Gottes kam. Stark. Wir dürfen das erleben. Betet ohne Unterlass. Es ist nicht etwas, was uns belasten soll in dem Sinne, boah, hast du zu wenig gebetet, so, ne? Nein, es ist ein Angebot, es ist eine Verheißung, es ist auch eine Aufforderung. Lebt den Kontakt mit Gott. Und wenn wir das so tun und wenn wir so leben, dann entwickeln wir uns, und das Ganze geht ja sowieso nur durch den Heiligen Geist, den sollen wir nicht auslöschen. Er brennt in uns, ein Feuer, das in uns brennt, und wir löschen ihn nicht aus, wir begehren ihn, wir sagen, wir brauchen dich, du bist unsere Hilfe, du bist unsere Kraft. Wir verachten prophetische Rede nicht, manchmal so ein Impuls, den Gott uns vielleicht persönlich gibt, so ein Wort, ein Zuspruch, vielleicht manchmal nur ein Wort, Barmherzigkeit, und es ist uns wieder klar, ja, Gott ist barmherzig. Oder auch eine Warnung. Wenn wir so mit Gott leben, dann entwickelt sich das. Und vielleicht gibt uns jemand anders so einen Impuls, so ein Wort. Im persönlichen Gespräch, in der Seelsorge oder im Gottesdienst. Wir verachten das nicht. Weil wir haben gelernt, wir brauchen die Hilfe Gottes. Wir dürfen uns nicht allein auf unser Denken verlassen, auf unseren Verstand. Wir leben vom Geist her, von innen raus, in Beziehung mit Jesus. Und wir überprüfen Dinge. Und wir behalten das, was gut ist. Und das andere, davon lösen wir uns. Da denken wir auch nicht die ganze Zeit drüber nach, ne? Oder? Manchmal doch. All das Kritische, das Böse, das Ätzende. Wir sollen nicht so viel darüber grübeln, sondern lieber den Geist Gottes wirken lassen. Uns an den guten Dingen erfreuen, an dem Schönen, an der Wahrheit, an dem Guten. Und gut ist Gott. Und so wachsen wir darin, in dieser Beziehung. Und so sind diese 10 Appelle für uns etwas, wo wir sagen, ja, das will ich doch auch leben. betet auch für uns. Ich habe bewusst diese Verse mit hinzugenommen. Paulus schreibt, betet auch für uns an die Thessalonicher, an eine Gemeinde, die er quasi eigentlich noch ausrüstet und zurüstet und ermahnt und aufbaut. Aber Paulus, brauchst du Gebet von anderen? Paulus, du bist der Mann Gottes. Paulus ist sich nicht zu schade zu schreiben, betet für uns, betet auch für mich. Das ist auch in anderen Briefen von ihm zu finden. Ja, sind die denn reif genug, geistlich genug für Paulus zu beten? Ja, klar. Paulus ist echt unterwegs mit Gott und er sagt, betet für mich. Wie sieht's bei dir aus? Bittest du andere, dass sie für dich beten? Bist du umgeben von Christen, die Beter sind? Paulus brauchte das irgendwie. Wir brauchen das auch. Du brauchst das auch. Dass andere für dich beten. Und wisst ihr, wir haben ja auch hier so Möglichkeiten in der Gemeinde, Gebetsabend und viele Dinge. Und da können wir natürlich auch für Leute beten. Aber ich glaube, was Paulus hier meint ist, sei in einem Beziehungsnetzwerk, in einem Beziehungsgeflecht, wo das Alltag ist, wo das dazugehört. Wo Leute einfach wissen, wie es dir geht und die beten für dich. Und es ist leicht, ihnen mal zu sagen, oh, ich habe jetzt die Herausforderung, ich habe jetzt die Schwierigkeit und ich habe auch gerade hier so eine Schwäche im Glauben, also es fällt mir gerade so schwer, meine stille Zeit zu schaffen. Oder hier ist so eine Anfechtung, die ist so massiv, bete mal für mich. Es ist mir so wichtig und es ist mir so ein Anliegen und es ist mir auch ein Schmerz als Pastor und Hirte, dass es so viele gibt, auch in unserer Gemeinde, wo ich empfinde, dass Leute das einfach nicht leben. Einfach nicht machen. Und ihr Lieben, ich möchte mal sagen, das ist auch gefährlich. Das ist auch gefährlich. Wir brauchen Leute, mit denen wir einfach unterwegs sind, die uns kennen, wir kennen sie, wir beten füreinander. Das ist in Kleingruppen zum Beispiel klassisch möglich, das ist so Kern von Kleingruppe, aber das kann auch andere Formen haben oder du bist in einer Familie, wo das stattfindet. Ja? Aber ich bitte euch einfach, lebt das, lebt das. Sonntags morgens Gottesdienst ist gut und ist wichtig, aber so einmal 30 Minuten Predigt pro Woche, ich glaube, ist zu dünn. Also dann ist es wirklich anstrengend, das zu leben, was Paulus hier schreibt, die ganzen Appelle. Aber wenn wir das nutzen, was uns alles angeboten ist, und wenn du sagst, ich suche eine Kleingruppe, wir helfen dir, Kleingruppenfinder auf der Homepage und so weiter. Also ich meine, wir machen seit Jahren so vieles. Es ist nicht schwer, dahin zu kommen, aber niemand nimmt dir die Entscheidung ab. Gott nicht und niemand anders. Es ist deine Entscheidung. Grüßt alle mit dem heiligen Kuss. Auch das habe ich nochmal drin gelassen hier. Okay, schon gemacht heute? Ich nicht. Okay, ich würde mal sagen, der Kuss ist was Kulturelles, aber dahinter steckt ja doch auch immer, fast immer etwas, was irgendwie doch auch gültig ist. Ich möchte mal sagen, es geht hier auch um körperliche Zuwendung. Jetzt weiß ich nicht, was du so denkst. Da musst du denken und musst du gucken, wie du... Da sind auch Leute unterschiedlich gestrickt, wie viel Bedarf man hat. Aber ich glaube, dass auch körperliche Zuwendung uns allen gut tut. Wir sind noch Menschen aus Fleisch und Blut. Und vielleicht eine Umarmung, ein herzlicher Händedruck mit Augenkontakt, mit Wahrnehmung. Hey, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ich glaube, dass das sehr, sehr gut tut. Und ich weiß auch, dass es viele gibt, die sich das abgewöhnt haben. Also Kinder, bei Kindern ist das da. Das ist normal. Und nochmal, nicht jeder muss jetzt hier jeden umarmen. Ja. Das wäre auch mir zu viel. Aber hast du körperliche Zuwendung auf der einen oder anderen Art? Ja, auch wenn du nicht verheiratet bist. Hast du Freunde, Freundinnen? Hast du Leute, die dich mal drücken, wo du dich mal anlehnen kannst? Wo vielleicht sogar ein paar Tränen fließen können, weil du es brauchst. Ich wünsche uns das, dass wir das haben, dass wir das leben können. Und wenn du sagst, ja Mensch, wenn du wüsstest, was ich erlebt habe, ja gut, das ist ja jetzt kein Druck, kein ich mache den Haken am To-Do, sondern kann der Geist Gottes da etwas in dir lebendig machen, wo du sagst, ja stimmt, eigentlich habe ich da eine Sehnsucht und kannst du dann durch die Hilfe Gottes vielleicht auch eine Form finden und vielleicht wiederum ist es die Kleingruppe oder du lädst mal Freunde ein oder andere laden dich ein und du hast Beziehungen mit anderen und es gibt mal eine schöne Umarmung. grüßt alle mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief vorgelesen wird allen Brüdern und Schwestern. Hier haben wir das Wort Gottes. Paulus war das wichtig, dass dieses Wort gelesen wird, vorgelesen wird, gehört wird, darüber nachgedacht wird. Hast du das? Ja, habe ich doch gerade. Ich sitze doch hier im Gottesdienst. Stimmt. Aber das Wort Gottes ist so eine tolle Nahrung, dass wir das eigentlich häufiger haben sollten. Nicht nur einmal in der Woche 30 Minuten. Also besser als nichts, klar. Aber schau mal, wo du das sonst noch hast, dass das Wort Gottes wirkt. Bei all diesen Appellen ist und bleibt es eben so, dass wir Entscheidungen treffen. Wir treffen Entscheidungen und das nimmt uns niemand ab. Das nimmt Gott dir nicht ab, das nimmt kein Leiter dir ab. Du triffst Entscheidungen, dich in die Richtung zu begeben, dass du dich verwandeln lässt in einen gläubigen Menschen, der das lebt. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein wenig Sehnsucht in euch erzeugen. Ich schätze mal, irgendwo hat jeder irgendwo einen Punkt, wo er sagt, oh, da kann ich aber doch noch zunehmen, ja. Da bin ich doch noch irgendwie viel mehr Raupe als Schmetterling, ja. So, ja, dann nimm das doch heute mal mit. Vielleicht hat Gott dich auch gewarnt heute, herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Den Kontakt nicht zu dünn zu machen mit anderen Gläubigen, dabei zu bleiben. Das Ganze genährt von einer inneren Sehnsucht, dass der Geist Gottes sagt, ja, ich ziehe dich dahin. Ich möchte, dass du es lebst und ich möchte dich verwandeln, mehr und mehr. Dass die Wirklichkeit des neuen Lebens, die durch die Taufe massiv symbolisiert wird, die Macht der Sünde ist zerbrochen. Ich und mein altes Leben, mein selbstherrliches, selbstbestimmtes, gottunabhängiges Leben, das beerdigen wir heute. Und dann stehen wir auf und leben im neuen Leben, in der Wirklichkeit des neuen Lebens, mit einer Dankbarkeit Gott gegenüber, mit einer tiefen Freude an Gott, mit dem Meiden des Bösen, mit dem Leben in Beziehungen und so weiter und so weiter. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und möchte beten, dass Gott jetzt das Wunder tut, dass es für jeden von uns praktisch wird. Wir erheben dich, Jesus. Wir erheben dich, Vater und Geist. Du bist erhoben. Und das bist du auch ohne uns. Myriaden von Engeln preisen dich. Jesus, deine unglaubliche Liebe für uns, für die Menschheit, für die ganze Schöpfung. Dafür werden wir dich immer preisen, dir immer danken, dich immer feiern. Und das geschieht auch jetzt. Durch viele Christen, durch Myriaden von Engeln. Jesus, du bist auf dem Thron, geehrt. Und da wollen wir mit einsteigen, auch jetzt nochmal bewusst. Danke, dass wir in einem neuen Leben leben dürfen. Danke, dass du uns frei machst von Süchten und Zwängen. Frei machst von Selbstbezogenheit, Lieblosigkeit, Rechthaberei, Geiz. Du machst uns frei. Wir dürfen werden wie du. Danke, Jesus. Das wollen wir auch. Danke, dass du gnädig bist, wo es Bereiche bei uns gibt, wo das noch nicht so ist. Du weißt das. Du bist gnädig. Aber danke, dass du uns zwar angenommen hast, wie wir sind, aber uns nicht lässt, wie wir sind, sondern uns verwandelst. Wir bitten dich um Vergebung für die Situationen, die uns eingefallen sind, wo wir dich nicht geliebt haben, wo wir auch ausgeschlagen haben, was du uns gesagt hast, was wir auch zu tun haben. Vergib uns unsere Schuld. Vergib uns da, wo wir andere Menschen verletzt haben, ignoriert haben, verachtet haben, wo wir uns gerecht haben auf die eine oder andere Art. Herr, du weißt, wir sind Menschen. Wir sind noch auf dem Weg. Trotzdem wollen wir sagen, du bist der Maßstab, vergib uns unsere Schuld und verwandel uns. Lass es echt werden. dass wir diese Dinge gerne leben, Jesus. Danke, Geist Gottes, für dein Wirken an uns. Amen.